Der gefragte Jesus und seine unbequemen Antworten. Das ist meine formulierte Überschrift, damit ich über die kommenden Monate bis Juni hier klarkomme. Jesus ist der Gefragte. Natürlich war er damals gefragt überall. Wo ist er? Wir wollen ihn sehen, wie ihn hören, 3 Jahre lang. Und er hat häufig sehr unbequem geantwortet. Und die Antwort gibt einem doch dann immer was zu denken. In den letzten Jahren, als ich noch im aktiven Dienst war, hat mich ein Bibelwort stark beschäftigt. Verstehst du auch, was du liesest? Eine Frage, die damals jemand stellt, der auf dem Weg zurück war nach Hause, nach Äthiopien, in seine Heimat, weil er in Jerusalem die Wahrheit gesucht hatte und er war ratlos und kam nicht klar. Und der zu ihm auf den Wagen stieg, Philippus, der soeben gewählte Diakon in der Urgemeinde Jerusalem, steigt ihm auf den Wagen, nachdem er gefragt hat, verstehen Sie auch, was Sie da lesen? Eine Frage, die es uns gut täte, häufig gestellt zu bekommen, ob wir denn verstehen, was wir da lesen, obwohl wir es doch schon auswendig kennen und die Antwort im Grunde sowieso schon wissen. Mir ist einmal passiert in einer heftigen Bibelstunde vor Jahren in Niedersachsen, wo das heftige Thema diskutiert wurde, ob Frauen predigen dürfen. Das war also früher mal ein Problem. Ich bin noch Zeitzeuge. Dann habe ich so aus der Bibel gesagt, was mir dazu einfällt und was ich belegen könnte. Dann entstand entrüstet eine Frau auf, ganz hinten aus der Gemeinde, auf die man sonst hörte, sagte, sowas habe ich hier noch nie gehört. Sagte ich, toll, da hat sich das zum ersten Mal gelohnt, dass Sie da waren. Danach kann ich mich nicht mehr erinnern, dass sie nochmal aufgestanden ist und was gesagt hat. Es ist gut, wenn wir das Lied, das wir da singen, auch beherzigen. Jeden Morgen staune ich neu, was das Wort enthält. Ach so. Und es mag sein, und dann wäre das Predigen vielleicht nicht vergeblich, wenn irgendetwas Ihnen bei dem heutigen Text doch neu ist. Von Jesus wissen wir seit den Tagen seiner Geburt bis zu seinem 12. Lebensjahr gar nichts. Und weil wir ja Weihnachten gerade überstanden haben, passt es ja eigentlich hin. Und ohnehin ist es reizvoll, sich darüber Gedanken zu machen, was war denn mit dem, als er Kind war, Teenager, Heranwachsender, Jugendlicher, denn dann tritt er mit 30 Jahren erst auf. Und was war in all den Jahren? Da gibt es viele Legenden und Mythen, dass das Wunderkind alles Mögliche angerichtet haben solle zu Hause. Und selbst wenn man den Legenden nicht Glauben schenkt, dann ist doch wohl anzunehmen, der war der Musterknabe, immer seinen Eltern gehorsam, gehorchte wie aufs Wort. So wie mein Vater mich dann ermahnte, nimm dir ein Beispiel am lieben Heiland, der kam auch immer gerne in den Gottesdienst mit dieser Geschichte, die ich jetzt hier uns und vortrage. Wobei ich schon damals merkte, Papa, da kann das nicht stimmen, der blieb da 3 Tage lang und hat sich versteckt. War aber doch nicht so vorbildlich. Und jetzt wissen Sie, welche Geschichte das sein wird. Erinnere ich mich immer an den kleinen Björn im Kindergarten in Bremen. Bei den Kindern habe ich mein Vorpraktikum später für Kinderarbeit Referent gehabt, 5 Jahre lang. Was man da jede Woche lernt beim biblischen Geschichte erzählen an Didaktik, Methodik und Theologie, das lernt man im Seminar nicht. Da erzähle ich diese Geschichte sehr plastisch und anschaulich, wie man das mit Kindern tun muss. Und meldet sich am Ende der Sohn vom Hausmeister. Pastor Priebe, ich kenne auch ein ganz tolles Versteck bei uns in der Kirche. Jetzt weiß ich, Sie hören hier nicht zu mit dem Verstehenshorizont der Kinder, sondern mit dem Hör- und Verstehenshorizont der Eltern oder der Großeltern. Ja, so einen hatten wir auch mal, so einen 12-Jährigen, oder? Lukas 2. Und seine Eltern zogen jährlich am Passafest nach Jerusalem. Als er 12 Jahre alt war, gingen sie nach ihrer Gewohnheit des Festes auch dorthin. Als sie die Tage des Festes vollendet hatten und wieder heimkehrten, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und seine Eltern wussten es nicht. Weil sie meinten, er sei unter der Reisegesellschaft, zogen sie eine Tagereise weiter und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Weil sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn dort. Nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel, wie er mitten unter den Lehrern saß, ihnen zuhörte und sie fragte. Es erstaunten alle, die ihn hörten, über seine Einsicht und seine Antworten. Als sie ihn dort sahen, wurden sie bestürzt und seine Mutter sagte zu ihm, Kind, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich suchen dich mit Schmerzen. Da sagte er zu ihnen, wieso habt ihr mich gesucht? Ihr hättet doch wissen müssen, dass ich dort bin, wo mein Vater ist. Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und Menschen. Jesus als Teenager, 12, eigentlich 13, wenn man es jüdisch genau nimmt, wo man ein selbstständiger Erwachsener wurde, ein Bar Mitzwa, ein Sohn des Gesetzes. Bis dahin hatten die Eltern die Aufgabe, ihn zu unterweisen in den wichtigen Geboten und Torahregeln. Und man ist davon auszugehen, dass seine Eltern, zumindest ja auch Maria, die ja Beziehung hatte zum Priesteradel nach Jerusalem, sehr wohl zunächst in der Kleinkindphase bis 5 Jahre ihm das Elementare beibrachte über das Wort Gottes, die Torah. Und später dann Josef, der ab seinem 5. Lebensjahr zuständig war für die religiöse Bildung, ihm einiges beigebracht hatten. Ja, und dann zum ersten Mal, der Junge vom Lande soll die Großstadt erleben und die Eltern erleben wirklich was. Also da lese ich doch in den klugen Leuten, die diese Geschichte auslegen, in den Kommentatoren, dieser Text ist das einzige Bild aus der Jugend Jesu. Stimmt. Aber nun, kein Schatten trübte diese Zeit. Die Geschichte von dem 12-Jährigen gibt uns ein liebliches Familienbild, ein köstliches Vorbild. So sollte es überall sein. Also mit Verlaub, das ist erstmal Vernachlässigung der Aufsichtspflicht, ne? Wenn Eltern ihren 12-Jährigen gar nicht vermissen und 3 Tage lang suchen müssen, das darf das Jugendamt nicht erfahren, das gibt Ärger. Und so sollte es überall sein, Moment mal, ein 12-Jähriger sagt seinen Eltern nicht Bescheid, hält sich 3 Tage lang in der Großstadt auf. Ja. Und als die Eltern das merken, gibt er noch eine freche Antwort, was wollt ihr da eigentlich? Uff. Jesus, ein normaler Heranwachsender, der Gottessohn war Menschensohn. Bitte alle Schöne unsere Vorstellung in unserer Ergänzungsfantasie beiseite legen. Wenn die Bibel davon sagt, er war ganz Mensch, so wie wir. Das beginnt schon bei der Geburt, da wird ausdrücklich das Erste, was über Jesus gesagt wird, betont wird, ihr werdet finden, ein Kind in Windeln gewickelt. Ach, musste der Gottessohn in Windeln gewickelt werden? Und wir wissen, warum man Kinder in Windeln wickeln muss. Und so weiter. Ja. Ja, dass er dann anschließend nach diesem Erlebnis mit ihnen dann nach Nazareth ging, zurück in das Kaff da, 100 Kilometer entfernt im Norden, wo ja nichts los ist, sagte man damals. Meinen ja manche auch, das sei in Weltersbach so, die wissen gar nicht, wir haben öfter mal eine Sintflut. Und alles Mögliche. Bei uns ist was los, also, aber da, okay. Da sei nichts los in Nazareth. Und dann, in der jüdischen Kultur damals, da konnte man doch nur eingehen, ne? Und dann, nach den Jahren Bauhandwerker gelernt. Zimmermann klingt ja schön. Das heißt aber nicht so Sägespäne und Hobel, sondern Steine schleppen und Häuser aufbauen, schwere Arbeit bei seinem Vater gelernt. Ein Mensch wie wir, mit Pubertät und Adoleszenz, mit Ablösungsphase von den Eltern, wie sie sich gewaschen hat. Ach so. Nein, nicht das Wunderkind. Dass er sich da im Tempel als ein gelehriger Schüler erweist, ist wohl auch der guten religiösen Erziehung seiner Eltern zu verdanken. Nein, der hat da nicht gesessen und was manche daraus machen, die Schriftgelehrten und Pharisäer belehrt. Er hat aufmerksam zugehört, hat kluge Fragen gestellt. Er ist ja nun ein Bar Mitzwa, ein Sohn des Gesetzes, der glaubensmäßig auf eigenen Füßen zu stehen hat und eigene Entscheidungen zu treffen hat, was heute nach wie vor gilt. Einer der Gründe, warum ich mich als Pastor immer geweigert habe, Kinder zu taufen, außerdem waren wir Baptisten immer stolz darauf, dass wir Kinder taufen, war der, dass ich sagte, also ich glaube bei Jesus mit 12 Jahren ist da schon was dran, ne? Dass man dann weiß, was man tut und auch es sich leisten kann, ohne die Kuratel der Eltern eine Lebensentscheidung von Tragweite zu treffen. Aber ein Heranwachsender an der Schwelle zum Erwachsenenwerden. Ja, und die Geschichte hören wir nicht als Kindergartenkinder oder sonst wie. Mir wurde damals aufgetragen, ich bin ja in einem Pastorenhaushalt aufgewachsen, 8 Personen, 6 Kinder. Ich bin der letzte noch Überlebende bis auf eine 82-jährige Schwester. Oh, ich was mitgemacht. Mein Vater gab mir dann immer ein Gedicht zum Aufsagen bei Gemeindefesten. Das waren so Sonntagnachmittage, da gab's trockenen Streuselkuchen aus so fett durchweichten Tüten, die wurden ausgepackt und Kaffee aus dicken Kannen, da habe ich immer begeistert zugeguckt. Streuselkuchen war hart, aber ging. Und dann Deklamation. Und Hartmut Friebe hat wieder eine Deklamation. Ich kann sie bis heute noch auswendig. Wie der kleine Jesusknabe will ich fromm auf Erden sein. Dass er seine Freude habe, will ich ihm mein Leben weihen. Wie ein Alter, so ein Tugend will ich wachsen immerfort. Dann erfreut meine Jugend Gott und Menschen hier und dort. Alle waren beglückt, lachten, schön hat er das gesagt. Das war das Jesusbild, das mir eingeprägt wurde. Ach, wie niedlich, wie fromm und nett. Nein, der Jesus, der flippt hier aus, der sucht seinen eigenen Weg. Der demonstriert seinen Eltern, hör mal, jetzt hab ich zu sagen. Und das tut weh. Natürlich erinnere ich mich noch an meinen Sohn, als der so 12 ist, ein bisschen verkehrt. Man muss da ein paar Jahre dazu rechnen bei der Akzeleration, die wir heute so hätten ohnehin. Der 12-Jährige damals, das wäre heute ein 16-, 17-Jähriger. Ohnehin von der religiösen Verantwortung her und von der Lebenserwartung. Aber was sich da abgespielt hat, und ich habe den mehr als einmal gesucht. Ja, ihr Eltern und Großeltern, erinnert euch noch, wie das war, wie man bangt, was wird mit denen? Aha. Naja gut, mittlerweile ist er 44 und managt bei der Bundesbahn den Bordservice im ICE. Doch, da hat uns mitgeteilt, dass mir in circa 6 Wochen ein Schock bevorsteht, dann soll ich Großvater werden. Das wäre nachdem, dass ich gelernt habe, im Aggregatzustand Rentner zu leben, also der nächste Realitätsschock. Man lernt ja nie aus im Leben. Wie kommt ihr dazu, euch zu wundern, dass ich im Haus meines Vaters bin? Also wenn ich den Dialog richtig verstehe hier, was hat er gesagt, Josef? Vater? Was gehört Josef? Oh, da blitzt was auf. Josef ist der Herr Papa. Eigentlich sowieso nur der Adoptivvater, ne? Oder wie? Und Jesus beginnt den Unterschied zu machen zwischen dem Herrn Papa und dem Vater im Himmel. Eine lebensnotwendige Abgrenzung und Entscheidung, die jeder von uns zu treffen hat, die Loslösung von den Eltern. Mit 16, 17, 18, naja, unsere beiden sind mit 18 ausgezogen. Die hatten das irgendwie früh gelernt. Es gibt ja auch solche, die bleiben dann lange bei Hotel Mama, die dann die Nesthocker sind. Wir hatten Glück, es waren beides Nestflüchter. Wenn man das so lernt, wo soll's auf Helgoland soll es an den steilen Felsenkanten die Lummer geben. Das sind so pinguinähnliche Tiere, die nisten an den steilen Felswänden. voller Lummerpinguine, kleine. Da waren die Kleinen großgezogen bis zu dem Tag, wo die Eltern sagen, so, raus. Dann schubsen sie die runter und dann absehen, da selber überleben in den Fluten der Nordsee und dann raus. Jesus weiß, er hatte eine Berufung und die meldet sich hier zum ersten Mal, seine Lebensberufung. Dass die Eltern sich so wundern, dass der im Tempel ist, ist eigentlich seltsam. Die hatten ihn doch vor 12 Jahren selber dahin gebracht, den Erstgeborenen. Dieser soll Gott geweiht sein. Und der alte Simeon hat denen das bescheinigt. Leute, ihr werdet da mit dem was durchmachen. An dem werden Entscheidungen von Tragweite getroffen werden. Und der will die Welt aus den Angeln heben. Und Maria, das wird dir sehr, sehr schwer fallen. Hatte sie längst vergessen. Jesus und der Tempel, naja. Dass die mittlerweile schon eine Tagesreise zurück sind auf dem Weg nach Nazareth. Eigentlich 3, 4, 5 Tage muss man doch wohl rechnen für 5 Kilometer. In einer Karawane, in einem Pilgerzug der Dorfgemeinschaft. Man zog in der Regel 3-mal im Jahr dorthin. Und auf dem Rückweg, naja, der ist ja bei den anderen, bei den Nachbarn. Oder bei den Frauen, die sowieso vorausgingen. Weil die ein bisschen länger brauchten, um den Fußmarsch hinzukriegen auf dem Jakobsweg, wo man dann mal eine Niederkunft fand, eine Unterkunft, nicht gleich eine Niederkunft für die nächste Etappe der nächsten Tage. Abends, wo ist Jesus? Ich denke, er ist bei dir. Nee, bei dir, ja. Der erste Fehler. Zurück nach Jerusalem. 3 Tage suchen. Großstadt. Der Tempel ist ja nicht ein Gebäude wie dieses, der Tempel ist ein ganzer Stadtteil rings um den Tempel, die Vorplätze und Vorhöfe. Und da muss man annehmen, dass er dann in einem der Gruppenräume, würden wir heute sagen, saß und Bibelstunde machte mit den Gelehrten. Was signalisiert er da? Ich finde, zu meinem Vater. Natürlich ist das für uns unvergleichlich, denn Jesus hat eine Vaterbeziehung, die kann keiner von uns sich aneignen, steht auch keinem zu. Aber wenn wir sagen, Gott ist auch unser Vater, dann bildet das bitte was ab. Ich weiß noch, ich war 12 Jahre alt, das ist nun zufällig eine Übereinstimmung, womit nicht gesagt ist, dass ich irgendwer das Jesus-ähnliches gehabt haben soll. Aber mit 12 Jahren kriegte ich meine eigene Bibel, die Zürcher Bibel. Da habe ich mehrere Exemplare von verschlissen. Diese hält schon ein bisschen länger, das ist jetzt also in Leder und Goldschnitt, als ich die fand. Die brauche ich unbedingt, denn bis heute finde ich mich nur in der zurecht. Ich weiß genau, es steht irgendwo bei der Lukas oben links oder unten rechts. Und dann finde ich's. Und dann habe ich eines Tages meinem Vater gesagt, Papa, zu der Familienandacht komme ich nicht mehr. Da war er entsetzt. Er hatte das Ritual sonntags, nach dem Essen wurde Bibel gelesen, breit, ausführlich. Ich habe dann einmal versucht, sagen, Papa, lies doch mal nur einen Psalm. Da las er Psalm 119. Uff, hat auch nicht geholfen. Habe ich gesagt, Familienandacht komme ich nicht mehr. Er war entsetzt. Ich habe jetzt meine eigene Bibel, ich habe Bibel gelesen. Naja, ne, frühreif, fromm, soll ja Pastor werden, von wegen. Ich wusste genau, ich werde alles, aber nie Pastor. Mein Vater und mein Bruder, das hat gereicht. Aber nee, da spielt sich was ab. Ich muss mein Leben unter die eigenen Füße kriegen. Ich muss meinen eigenen Weg gehen. Ach, habe ich doch gelernt, Herr, bewahre uns davor, jemals eigene Wege zu gehen. Ja, wie denn sonst? Ich muss meinen eigenen gehen. Ich kann nicht den Weg meiner Eltern und Großeltern gehen. Ich muss meine Lebensspur finden. Oh, da lerne ich was bei Jesus. Und das schafft Konflikte mit Eltern und anderen. Ja, dieser Erstgeborene soll Gott auf eine ganz besondere Weise gehören. Haben sie hoch und heilig versprochen. Aber wenn es dann soweit ist, oh, schockschwere Not. Mach das ja nie wieder, höre ich Josef zu sagen, auf dem Weg nach Hause. Nun, der hat nicht mehr lange gelebt, offenbar nach diesem Erlebnis, denn er scheidet irgendwie aus der Heilsgeschichte aus. Dann ist es immer nur noch Maria, die Mutter und die andere Kinderschar. Jesus war der Älteste von einer ganz stattlichen Anzahl von Geschwistern, die erwähnt werden im Neuen Testament, was der durchmachte als Vaterersatz für die jüngere Kinderschar. Also dann war es immer die Maria, die zu knabbern hatte, dass der sie sowas von abnabelt. Und sogar sagt, Mutter, red mir nicht da rein, Hochzeit zu Kana. Und sie steht draußen vor der Tür mit den anderen Jüngeren seiner Geschwister und sagen, sag mal Bescheid, wir sind hier draußen. Er soll mal rausgelacht haben, was habe ich denn mit denen zu tun? Frech. Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern. Ihr Väter reizet eure Kinder nicht zum Zorn. Ich war froh, dass ich diese Bibelstelle mal fand, bei meinen Konflikten mit meinem Vater, der vom Alter her fast mein Großvater hätte sein können. Und ich war zu Hause frech bis dort hinaus. Gegen meine Geschwister erst recht. Drei große Brüder, was haben die mit mir angestellt? Ich werde es euch mal allen zeigen. Ich bin ja auch der letzte Mohikaner mittlerweile, ist richtig. Nur als meiner dann soweit war, da wachte ich mich nicht dran zu erinnern, wie ich denn war, als ich so alt war. Eigene Wege finden. Selbst wenn die Wege welche sind, die mir gar nicht passen. Da finden diese Kinder auf einmal gar nicht zum Glauben. Zumindest nicht zu meinen Lebzeiten. Oder ich muss warten, ob sie das jemals werden, auf die Art und Weise, wie ich mir das vorstelle. Ja, unsere Kinder, die werden ja keine Gemeindeglieder, lassen sich gar nicht taufen. Eigene Wege finden. Und sie Gott überlassen in der Lebensspur, die sie gehen müssen. Ohne dass ich da weiter kontrollieren kann. Das ist eine herbe Lektion, aber biblisch vorgesehen. Von Abnabelung und Ablödungsphase können alle Pädagogen, Erzieher und alle möglichen Experten ein Lied von singen. Und jeder Lehrer, Lehrerin in der Schule bestimmt, was man damit macht. Das muss man aus Abstand erstmal verstehen, was sich da abspielt. Ja, und jetzt haben wir denn jemand, der hier unter 70 ist. In Weltersbach wäre das eine Frage, die wäre überflüssig. Aber hier denke ich doch. Aber wenn jemand noch unter 20 ist, oder ist egal, tue ich mal so, als wäre es jetzt Jugendgottesdienst. Ne? Aber liebe Leute, nun nicht zu früh jubeln, hurra. Ich kann ja jetzt sagen so, Jesus hat das vorgemacht, ich kann machen, was ich will, ich habe ein Recht auf eine eigene Meinung, die sowieso, man muss ja heute sagen, ein Recht auf eine eigene Meinung hat wirklich jeder, aber ein Recht auf Unwahrheit, ne, die hat man nicht, muss man bei der politischen Diskussionslage ja sagen. Und jetzt stehe ich einfach auf und sag, ihr habt ja keine Ahnung, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und wir rotten uns zusammen und machen jetzt Revolte. Habe ich doch bei Jesus gelernt. Und Moment mal. Und er ging mit ihnen zurück hinab nach Nazareth und war seinen Eltern untertan. Das heißt auf gut Deutsch. Er fügte sich in die Sozialstruktur, erfüllte seine Aufgabe als Stellvertreter des Vaters und gehorchte den Systemzwängen zu Hause bis 30 Jahre. Bis er was durchschaut hatte und gelernt hatte und dann auftreten konnte und sagen konnte, so spricht der Herr wie die Propheten. Und bis er dann am Jordan von seinem Cousin, der da ja eigentlich war, den er vermutlich gar nicht kannte oder ihm nicht bewusst war, dem Johannes dem Täufer, er lebte so, jetzt gehe ich auch den Weg aller Leute, die es mit Gott ernst meinen. Und dann bestätigt bekam, du bist mein Sohn. An die habe ich meine große Freude. Was wie ein Weg. Von dem 12-Jährigen zum 30-Jährigen. Bei dem blitzt das auf. Und dann kommt der Welterlöser, dem wir alle unser aller Leben im Glauben verdanken. Ach, wie gut ist es, dass die Bibel nicht die Konflikte auch Heranwachsender verschweigt und die Probleme, die wir haben als doch so sehr sorgende Eltern. Ich mache so ganz behutsam meine 38-jährige Tochter da ein bisschen drauf aufmerksam. Naja, jetzt kommt eine drastische Phase, weiß sie selber. Ja. Nur erleben wir jetzt was mit, was wir selber nicht kennen, dass ein Kind geboren wird. Wir haben unsere ja importiert, da waren sie da schon ein paar Monate alt. Und das hat uns vor viel Qual der ersten 9 Monate erspart. Und erlebt sie das? Aha. Und ich dachte jetzt schon, ich weiß ja nicht, was du im Bauch deiner Mutter alles angestellt hast, die in Kolumbien damals. Ob du auch so fiese geboxt hast, wie jetzt der kleine Konstantin in dir, wie ich den immer nenne. Und wie man das jetzt alles spiegelt. Ach so, jetzt kommt plötzlich für uns als alte Großeltern mit fast 75 eine Phase wie ja Abraham oder Zacharias und Elisabeth, zwar nicht der eigene, aber da ein Enkelsohn. Huch, dass man das noch alles miterlebt und macht. Und welche Lebensspur auf einmal sich da auftut für uns, die Alten, und für die jungen Eltern. Und dann singen wir so fröhlich, oder wir haben es zu als Präludium nonverbal hier, ohne es gesungen zu haben, mitbekommen. In deinem Haus bin ich gern Vater. Manfred Siebald, solch ein schönes Lied, wobei mir eine Strophe immer ein bisschen quer geht. In deinem Haus höre ich gern, Vater, was du zu sagen hast. Auch das will ich hören, Vater, was mir nicht passt. Wirklich? Mhm. Wenn mir was gegen den Strich geht oder wehtut. Wie dieser Spruch damals, diese unbequeme Antwort des Heranwachsenden, der Erlöser der Welt werden sollte. Was wollt ihr eigentlich? Hättet ihr doch wissen müssen. Auf die Frage, wie kommst du eigentlich darauf, uns sowas anzutun? Da muss man erstmal drüber nachdenken. Und daran lernen, welche Wege und Lebenswege Gott mit uns geht. Als Kinder, als Heranwachsende, als Eltern und sicherlich auch erst recht als Großeltern. Der gefragte Jesus und seine unbequemen Antworten, dass er heute hier gefragt war, einfach nur, wo ist er denn, war ja noch eine harmlose Frage, ne? Bis dann seine so schwierige, patzige Antwort kam auf diese ernst gemeintere Frage. Aber ich wünsche Ihnen insofern einen guten 9. Januar, den ersten Sonntag, an dem man sich eigentlich Gedanken macht über das, was war denn nun nach der Geburt. Und mit viel Ergänzungsfantasie können wir vorstellen, was sich da so noch alles abgespielt haben könnte. Und vielleicht ist es auch gar nicht so verkehrt auf den 2 bis 3 Tagen weiter, zurück nach Nazareth. Ja, und dann 18 Jahre lang bei Mutter Maria mit den vielen Geschwistern. Überflüssiges Gedankenspiel kann aber vielleicht ganz trotzdem nützlich sein. Amen.